Tatsache an uns feststellen müssen, und zwar vor allem, wenn wir uns auch mit den Tieren vergleichen, auch sogar noch mit den höheren Säugetieren. Unter diesen Lebewesen nimmt der Mensch eine Sonderstellung ein. Und zwar Sonderstellung positiv, in dem Sinne, dass wir Freiheit vom Instinkt haben. Negativ kann man es genauso auch ausdrücken, wir haben keine Reizreaktionssicherheit. Das ist ein Ausdruck, den wir aus der vergleichenden Verhaltensforschung kennen, vor allem auch Konrad Lorenz, den viele von Ihnen wohl noch in Erinnerung haben. Reizreaktionssicherheit heißt, es wird von außen ein Reiz gesetzt und ein Tier, und zwar von sehr niedrigen Tieren bis zu sehr hoch organisierten Tieren, hat sofort eine Reaktion darauf. Also Bedrohung oder Fressen oder ein Geruch oder eine Warnung, ja. Und Instinktsicherheit heißt, das Tier hat eine Antwort parat und muss nicht erst überlegen, was es tut. Gerade über die Forschungen, die vergleichende Verhaltensforschung, ist deutlich geworden, dass auch die sehr hoch entwickelten Säugetiere, also zum Beispiel Affen, zum Beispiel auch Schimpansen, einen relativ großen Bereich haben von Reizen, die sie aufnehmen. Mag sein, dass die Zahl mittlerweile höher ist, aber ein Schimpanse kann etwa 80 Reize empfangen und dann auch beantworten. Er würde nicht antworten, wir hören gerade mal Klavier nebenan, das ist kein Reiz für ein Tier. Das ist höchstens als laut empfindlich, aber er würde nicht Beethoven hören, das ist nicht möglich. Also können wir nicht feststellen. Ich will es noch lieber ausschließen, aber sind alles Spekulationen. Ja, das heißt, Reize sind etwas, was in die Wahrnehmung eines Tieres sofort passt und es wird auch sofort mit einer Antwort bedacht. Wir gehen mal von einem sehr einfachen Beispiel aus und dann können wir wieder zu uns zurückkehren. Die berühmte Zecke, vor der wir Angst haben, die Zeckeninfektionen sind etwas unglaublich Bösartiges, wenn sie wirklich dann wirkliche Infektionen bringen, hat genau zwei Reize, auf die sie reagiert, das heißt, das ist die Welt der Zecke. Der eine Reiz ist 37,9 Grad Temperatur, also Warmblütler. Und der zweite Reiz heißt Buttersäuregeruch. Das heißt, wenn diese beiden Reize zusammenkommen, lässt sich die Zecke entweder fallen oder sie klettert. Und dann trifft sie eben ein warmblütiges Lebewesen, bohrt sich da ein und das ist alles. Die Welt besteht aus zwei Zeichen, zwei Reizen. Wenn die kommen, muss sie reagieren. Sie kann nicht sagen, also heute nicht oder morgen wieder. Also Reizreaktionssicherheit heißt, verstehen Sie, das ist wie etwas, was ineinander klappt. So. Und nochmal, die höheren Tiere haben jetzt mehr Reize, aber auch in diesem Sinne klappen die ineinander ein. Ja? Also da fällt jetzt keine Überlegung an oder da fällt auch nicht ein, eine Alternative oder heute machen wir das mal ganz anders. Und in diesem Sinne, jetzt bleiben wir bei dem Ausdruck, den auch Konrad Lorenz gewählt hat, ein Tier hat Umwelt und darin, jetzt kommt unser Thema, ist es nicht frei. Freiheit heißt ja in diesem Sinne etwas wählen können, Alternativen kennen, etwas aussetzen können, etwas überspringen können. Aber in der Umwelt ist es so, die Reize der Umwelt und die Antwort auf die Umwelt passen ineinander. Eine unglaubliche Passung. Jetzt sind wir beim Menschen. Nochmal positiv. Wir haben eine Freiheit vom Instinkt. Wir haben ganz wenige Instinktreste. Das neugeborene Kind hat Instinkte. Es kann sofort klammern, es saugt. Das muss es nicht lernen. Aber wir haben in diesem Sinne jetzt auch kein Reizreaktionsschema. Und jetzt sind wir bei dem Thema, mit dem wir beginnen. Wir haben nicht Umwelt, auf die wir passgenau reagieren. Wir haben Welt. Das klingt jetzt ein bisschen gesucht, aber das ist die Ausdrucksweise, die Konrad Lorenz verwendet hat und übrigens auch Jakob von Uexküll. Das sind die zwei berühmten frühen Forscher, die diese Reizreaktionssicherheit untersucht haben. Wir haben keine Sicherheit. Wir kriegen Reize und wissen nicht, wie wir darauf antworten. Natürlich haben wir Reize, auf die wir sehr deutlich auch antworten, und zwar vor allem beim Thema Schmerz. Da gehen wir sofort zurück. Aber wenn es kein Schmerz ist, wenn es nicht jetzt wirklich in die Lebensbedrohung geht, sind wir relativ unsicher. Das ist jetzt nochmal, machen wir es mal ganz positiv. Wir haben volles Risiko. Wir haben volles Risiko der Weltwahrnehmung. Das ist ein Risiko, weil wir nicht genau wissen, kommt jetzt Freundliches oder kommt Gefährliches oder kommt tatsächlich auch Schädliches. Aber wir haben von der Grundausstattung her viele Fragen, offene Fragen. Wir haben nicht sofort eine Antwort drauf. Und das heißt, wir müssen lernen, und das ist die schöpferische Flanke, die wir haben, die schöpferische Flanke. Wir müssen in die Welt erst gepasst werden. Und zwar in dem Sinne, dass das, was kommt, jetzt eine Deutung braucht. Deutung heißt Sprache, wir müssen Sprache lernen. Das heißt, die Generationen vor uns haben jetzt Planken errichtet. Leitplanken, und damit kommen wir in die Welt hinein, jetzt werden die Dinge benannt. Eine Leitplanke heißt auch gut und böse, eine andere heißt tut weh oder tut gut. Ja? Und damit müssen wir jetzt jahrelang erstmal arbeiten, damit wir da hineinkommen. Kultur, die wir entwickeln und die wir weitergeben, heißt eine Überbauung der bloßen Natur, die für uns doch keine Sicherheit gibt. Wir sind nicht reine Naturwesen. Tiere sind in einem elementaren Sinne Naturwesen, auch von der Natur geschützt. Aber wir sind Natur und Kultur. Wir brauchen, die Lateiner unter ihnen cholere, wir bauen, pflegen, ehren, ja, die Kultur. Und in diesem Sinne ist die Kultur unsere Rettung. Wir brauchen etwas, was uns aus der Ungesichertheit, nochmal der Instinktarmut, die wir haben, aus diesem Hinausgesetztsein, nochmal eine Leitung, das sind diese Planken, Sprache, Auslegungen, Bedeutungen, natürlich auch Erfahrung gekoppelt. Kinder müssen erstmal auf eine heiße Herdplatte die Hand gelegt haben, dann wissen ja auch, dass es weh tut. Ja? Aber bei vielen läuft die Information nicht so direkt. Und deswegen brauchen wir Kultur, Überbauung der Natur. Jetzt ist die Freiheit damit gekennzeichnet, wir leben in dieser spannungsreichen Wirklichkeit. Auf der einen Seite zwischen dem, wie wir jetzt von der Natur her vorgegeben sind, mein Leib ist mir erstmal gegeben, aber der Gegenpol heißt jetzt eine Veränderung, ein Lernen, ein Dazutun. Auf der einen Seite bin ich schon da, aber auf der anderen Seite muss ich erst was werden. Also wir stehen zwischen Sein und Werden und die Freiheit gehört in dieses Werden. Ja, ich bin nicht nur da, also jetzt machen wir es mal umgekehrt mit dem orphischen schönen Spruch, 2. Jahrhundert nach Christus, werde der du bist. Das ist ein super schöner Satz. Aber was heißt der genau? Jetzt möchte ich gerne wissen, wer ich bin, damit ich auch werden kann, wer ich bin. Das heißt, wir haben ja nicht nur ein fixiertes Dasein, im Gegenteil, es gibt das Abenteuer eines ganzen Lebens. Jetzt hochkommt einmal 80 Jahre vor uns, in denen wir werden, was wir sind, und vielleicht werden wir auch nicht, was wir sind. Das ist ziemlich schwierig. Das heißt, bleiben wir mal dabei, Abenteuer. Es gibt weder eine gusseiserne Natur, wir sind heute an der Stelle, an der wir fast alles bezweifeln. Habe ich ein gusseisernes Geschlecht? Ist mein XX-Chromosom eine Festlegung, in der ich nichts mehr eigentlich bearbeiten muss? Und auf der anderen Seite gibt es eine beliebige Kultur, kann ich mich einfach nur entwerfen, kann ich sagen, meine Natur ist ja vollständig gleichgültig, also ich bestimme mich jetzt selber. Verstehen Sie, auf der Kultur liegt jetzt dieses Moment von Gestaltung, Freiheit. Jetzt kann ich erstmal wählen. Natur habe ich nicht gewählt. Meine Geburt habe ich nicht gewählt, meine Eltern nicht, mein Geschlecht habe ich nicht gewählt. Und heute stehen wir an der Scheidestelle, wo wir sagen, aber das, was mir immer nur gegeben ist, kann ich erstmal alles anfragen. Gibt es nicht eine Freiheit, um tatsächlich über die Natur hinauszukommen? Das Glück des Neuwerdens. Das ist die Freiheit. Glück, nochmal neu zu werden. Erster Gedanke. Jetzt suchen wir aber mal den ersten Gebrauch des Wortes Freiheit auf. Die Sprachgeschichte hat immer ihre Überraschungen. Ja? Es gibt nämlich Sprachen, die das Wort Freiheit gar nicht kennen, interessanterweise. Es ist ein relativ spät entwickeltes Wort. Wir haben es von den Griechen, wie immer. Europa kommt aus zwei Quellen, das habe ich immer schon gesagt, und das ist schön, weil es nicht dieselben sind. Wir kommen immer schon aus einer Gespanntheit. Das eine sind die Griechen, das andere sind die Juden. Ja, die sagen nicht dasselbe. Wir kommen jetzt gleich beim Begriff der Freiheit auch nochmal drauf. Und wir müssen diese beiden Quellen irgendwo auspendeln. Ja, die Griechen. In der europäischen Freiheitsgeschichte taucht das Wort Freiheit bei den Griechen relativ spät auf. Auch die, das ist nicht von Anfang an da. Und zwar heißt es nicht die Freiheit eines Einzelnen, das würden wir ja immer denken, also ich bin frei, ja? Sondern es ist die Freiheit einer Gruppe, eines Volkes gegen ein anderes Volk. Der erste Gebrauch, sehr, sehr augenöffnend, ist in dem Augenblick, wo die Perserkriege in Griechenland ausbrechen, beziehungsweise Griechenland bedrohen. Und wir haben jetzt den Konflikt zweier Lebensformen. Wir wissen, dass Griechenland 10-fach unterlegen war und trotzdem in den Perserkriegen gewinnt. Das ist unglaublich interessant. Die Begründung gibt Herodot. Herodot, der diese Geschichte der persischen Kriege schreibt. Warum gewinnen die Griechen? Warum verlieren die Perser, obwohl sie 10 Mann gegen einen sind? Da kommt das Wort Freiheit durch. Herodot hat diesen schönen Satz, Perserkriege 6. Frei sind wir nämlich, die Griechen, wenn auch nicht in allem frei, über uns steht das Gesetz als Herr. Was ist das Gesetz? Das Gesetz bedeutet, wir kämpfen für uns, während umgekehrt die Perser für einen Herrn kämpfen, dem sie willenlos unterworfen sind und nur ausführen müssen, was ihnen ein anderer befiehlt. Jetzt kommt der Clou. Über uns steht das Gesetz als Herr, das wir befolgen, weil es uns selbst dient. Das heißt, wir sind frei in der Ausübung des Gesetzes, die anderen müssen. Unglaublich. Das heißt, wir haben die Eleutheria, heißt das auf Griechisch, und die anderen haben die Dulia. Dulia ist Knechtschaft. Die müssen irgendwas tun und deswegen tun sie es so halb. Oder gerade wenn es darauf ankommt, versagen sie aber im Letzten. Während die Freien für ihre Freiheit kämpfen, gemeinsam. Also hier haben wir noch nicht den Einzelnen, der frei ist, aber wir haben ein Volk, das sich frei fühlt und jetzt für seine Freiheit antritt. Wir haben ein zweites Element. Das Interessante ist, dass Freiheit zunächst mal nicht meine individuelle meint. Ja? Wir sind heute bei der Freiheit immer bei mir. Ich will was Bestimmtes, ich setze mich durch gegen den Rest der Welt. Ja? Der Anfang von Freiheit heißt, wir stehen in einer eingesehenen Ordnung und für die trete ich ein, zusammen mit anderen. Also Freiheit einer Ordnung, für die ich kämpfe. Ähnlich übrigens dann, jetzt kommen wir wieder zu den Juden, wenn wir die 10 Gebote betrachten, haben sie eine Präambel. Könnte man ja mal abfragen, ob sie die im Kopf haben. Schon die Frage, ob man die 10 Gebote im Kopf hat, ja, okay. Also Exodus 20 geht an mit einer Ich-Bin-Rede, also Gott gibt die 10 Gebote und jetzt führt er aber was ein und das hat mit der Freiheit zu tun. Ich, der Herr, dein Gott, diesen Satz kennen wir. Und jetzt stellt er sich vor, ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägypten geführt. So, und weil du jetzt aus dem Sklavenhaus herausgeführt bist, habe ich dich aus der Knechtschaft geführt, wohin? Wieder in die Freiheit. So geht es jetzt wieder los. Das heißt, wir haben auch bei den Juden das Thema, dass wir zwar in einer, nicht der einzelne Jude, der einzelne Israeli, sondern wir sind jetzt als Volk befreit worden von der Knechtschaft eines anderen Volkes. So, und jetzt tun wir bestimmte Dinge nicht, 10-mal nicht. 10-fach ist was verboten, und zwar warum? Weil wir jetzt einen gemeinsamen Freiheitsraum haben, in dem wir alle leben können. Also Freiheit heißt Raum für alle, nicht meine Freiheit. Jetzt tun wir bestimmte Dinge nicht, vielleicht ist es interessant, zu sagen, dass Mose die Gebote ja für die Männer erlassen hat, heißt nicht, dass die Frauen sich nicht an die 10 Gebote halten müssen. Aber es ist deutlich, dass zum Beispiel im 9. Gebot, auch auf der 2. Tafel sind lauter Gebote, die die Besitzverhältnisse der Männer klären. Ein Mann greift dem anderen nicht in sein Eigentum rein. Er nimmt ihm nicht weder das Leben, das wäre die 5. Stelle, aber er nimmt ihm auch nicht die Frau, er nimmt ihm nicht den Esel, nimmt ihm nicht den Acker. Er nimmt ihm nicht das, was dem anderen gehört, und damit ist jetzt gewissermaßen Gebietsabgrenzung. Die Frau gehört auch in das Gebiet. Man grast dicht in den Gärten des anderen. Und das ist Freiheit. Das heißt, die 10 Gebote können wir als Verbote lesen. Natürlich, tu nicht, tu nicht, tu nicht. Alles negativ. Auch gegen Gott haben wir verschiedene Vorbehalte. Also wir dürfen nicht den Namen verunehren. Wir dürfen nicht andere Götter neben ihm haben. Nicht, nicht, nicht. Alle 10 Gebote. Die Präambel zeigt aber, also man muss es auch natürlich lesen wollen, dass die 10 Gebote selber in die Freiheit führen, sodass einer den anderen Raum zum Leben lässt. Und wenn wir uns dran halten, sind wir im gemeinsamen Weidezaun. Ethos im Griechischen, ich bin nochmal im Griechischen, heißt der Weidezaun. Griechenland hat eine Bauern- und Fischersprache. Das ist der Vorteil, übrigens genau wie die deutsche Sprache, philosophisch so potent ist, weil sie eigentlich eine sehr bodenständige, eine sehr realitätsgesättigte Sprache hat. Auch die deutsche Philosophie benutzt Worte wie Grund. also nochmal wirklich auch verankert im Alltäglichen, ja, sehr stark. Und diese Bauern- und Fischersprache heißt, Ethos ist der Weidezaun gewesen, in dem man am Abend die Schafe oder andere Herden trieb. Und im Ethos, in der Ethik, wie man das heute sagt, ist Ruhe, da ist ordentlich, da gibt es zu fressen, zu trinken, da ist draußen heulen die Wölfe. Also innerhalb des Ethos, innerhalb dieses Freiheitsraumes kommt jeder zu seinem Recht. Wenn er ausgrast, wird es schwierig, da wird es gefährlich. Wir fassen mal zusammen, jetzt können wir das mal verlassen. Der erste Freiheitsbegriff, den wir haben, ist eine Freiheit für die Gemeinsamkeit. Wir halten uns in einem gemeinsamen Raum auf, in dem jeder zu seinem Recht kommt, den anderen nicht übervorteilt, nicht übergriffig wird. Und im Gegenteil, das Ethos, also die Ethik, sorgt für diesen Raum der Freiheit. Also man kann das Ganze unter Verbote lesen, selbstverständlich, ja. Wir können aber auch fragen, ob es nicht Leitplanken sind, in denen die Freiheit letzten Endes verwirklicht wird. Damit kommen wir zum Sprung. Das ist nicht mehr unser Freiheitsbegriff heute. Und wo ändert er sich? Ich gehe mal gleich auf die heutige Problematik und dann gehe ich nochmal auf die Frage, wo sich das eigentlich verändert. Aber jetzt setzen wir mal einen Kontrast. Wir haben heute ein Verständnis von Freiheit, das in die Autonomie geht. Jetzt bin ich also bei dem, was ich schon angedeutet habe. Auch innerhalb der Lehre der katholischen, nicht Kirche als solcher keineswegs, aber innerhalb des synodalen Raumes, wurde nun Autonomie zur postmodernen Forderung. Und zwar Autonomie des Einzelnen. Hier geht es nicht um, also das habe ich deswegen vorangestellt, ist es nicht so, dass wir einen gemeinsamen Raum haben, in dem wir uns frei bewegen können, wenn wir dem anderen nicht schaden, sondern Freiheit heißt jetzt meine Freiheit und zwar gerade im Sinne nochmal krisenhaft. Krisenhaft insofern kann mir überhaupt eine Ethik, also nochmal dieser Weidezaun, angeboten werden, sofern ich im Grunde genommen bestimmte Forderungen ans Leben stelle, die mir nicht erfüllt werden, die mir zunächst einmal auch vorenthalten werden. Und das eigentlich spannende Thema, das letzten Endes den ganzen synodalen Weg durchleuchtet hat, ist die Frage, wer schreibt mir vor, wie ich mein Sexualverhalten organisiere? Das ist der eigentliche Ausgangspunkt gewesen und von daher werden alle anderen vier Foren auch nochmal mitdiskutiert. Mit anderen Worten, gibt es ein Ethos, in dem ich meine Geschlechtlichkeit ordnen soll, wie soll ich sie ordnen, ist nicht die Geschlechtlichkeit meine intime, also wirklich jetzt in dem Sinne meine innerste Angelegenheit und wer schreibt mir hier vor, wie ich mich da verhalten soll? Und jetzt kommen wir schon zu der eigentlichen Aussage. Die Aussage kennen Sie, die ist auch von einem Schlagertext her sehr bestimmt, das wurde sogar zitiert, kann denn Liebe Sünde sein? Zara Leander. Schon ziemlich lang her. Die Antwort heißt ja, aber die Antwort wird nicht gegeben. Aber wir bleiben mal bei der Antwort ja. Ist sozusagen ein Verhalten, auch gerade im Intimbereich zwischen zwei Personen, jetzt sind wir raus aus der Gruppe, wir sind jetzt im Verhalten von Einzelnen. Von außen her einsehbar, kann das von außen beurteilt werden, gilt hier nicht in einem tiefen Sinne sowas wie Freiheit. Ich beziehe mich auf dich, du beziehst dich auf mich, wer funkt jetzt noch dazwischen? In diesem Sinne ist jetzt ein absolutes Freiheitspathos da, und zwar absolut heißt jetzt unbedingt, ein absolutes Vermögen zur Selbstbestimmung. Die Konsequenzen kennen wir auch, ich möchte sie einfach mal aufzählen, ich habe noch keine Wertung drin. Die Frage ist auch Geschlecht etwas, was mich im Grunde einengt. Die Situation ist für Westeuropa überall dieselbe. Wir haben eine wachsende Zahl innerhalb der Bevölkerung, die mit diesem Geschlecht nicht zurechtkommt. Also ist meine naturgegebene Chromosomenstellung, ist meine naturgegebene Anatomie eigentlich verbindlich für mich? Und zwar gerade nochmal im Blick auch auf Sexualität. Das heißt, muss ich Sexualität so ausüben, wie sie bisher, also auch natürlich angelegt war, nämlich im Sinne der Polarität, und vor allem auch der Komplementarität. Komplementär heißt, jetzt schon im Sinne auf die Fruchtbarkeit, es müssen zwei verschiedene Geschlechter zusammenkommen, um fruchtbar zu sein. Das wird ja nicht bestritten. Aber ist das letzten Endes verbindlich? Also kann man das umgehen? Kann man das auch auf andere Weise besorgen? Die Antwort heißt auch ja. Selbstverständlich kann ich das anders besorgen. Ich brauche allerdings dann einen Umweg, in dem ich trotzdem nochmal ein komplementäres Geschlecht hineinziehe. Ich brauche einen Dritten im Bunde, sonst klappt das gar nicht. Ja? Aber trotzdem. Und das bedeutet jetzt haben wir einen Freiheitsbegriff, der nicht mehr von der Gesamtgesellschaft, also nicht mehr von einer Gruppe, die sich in sich ihre Ordnung gibt, ausgeht, sondern die Ordnung wird jetzt im Sinne einer autonomen, das heißt einer selbstbezogenen und auch selbsteigenen Aussage über mich abgelöst. Die anderen brauchen nicht wissen, wer ich bin, aber ich weiß es. Und ich kann mich auch in diesem Wissen, wer ich bin, von den anderen absetzen. Ich brauche auch keine Zustimmung. Und das werden wir nochmal untersuchen, das ist eigentlich jetzt wirklich das Problem. Wir reden nicht über Freiheit abstrakt. Wir reden jetzt über ein Freiheitskonzept, das bis in diesen Selbstentwurf geht und die anderen müssen keineswegs zustimmen. Niemand muss zustimmen. Die Gruppe hat jetzt eigentlich ihr Recht verloren, hier nochmal mitzumischen, sondern ich bin den, also das Freiheitsverständnis geht jetzt sehr konzentriert in mich selbst. Ich definiere mich. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, uns neu auszurichten. Die eine ist eine reine Verneinung. Ich bin nicht weiblich-männlich, das heißt, ich bin nicht bipolar, das reicht eigentlich auch schon so. Das heißt, es ist die Frage, ob ich meinen Körper damit überhaupt noch mit in Betracht ziehe. Wir haben ein Freiheitsverständnis, das außerhalb des Körpers läuft. Also Körper sagt mir nicht mehr, wer ich bin, ja, sondern mein Wille oder meine Empfindung von mir selber sagt mir, dass ich da nicht zwingend gehalten bin. Füge mal hinzu, dass ich selber in einer dieser Abstimmungen nicht mehr als Frau abgestimmt habe, weil wir als Frauengruppe, die extra abstimmen kann, ein Problem hatten. Es war nämlich eine Frau dabei, die keine sein will. Sie ist eine, aber sie will es nicht sein. Sie hat sich keine besonderen Namen gegeben, man hat sie auch nicht gefragt, aber sie ist keine Frau aus. Und jetzt haben wir alle, weil wir irgendwie abstimmen mussten, als Nicht-Männer abgestimmt. Also Männer und Nicht-Männer. Wenn man genau hinhört, ist eine Übergriffigkeit auf mich. Ja? Also weil jemand nicht verletzt werden will, werde ich jetzt verletzt. Jetzt bin ich plötzlich negativ ein Nicht-Mann. Wollte ich eigentlich was drüber schreiben, habe ich bis heute nicht gemacht, aber ich muss es eigentlich noch machen. Das heißt, der Moment, wo jemand jetzt sozusagen dich aus dieser Gemeinsamkeit herausnimmt und eine Freiheit beansprucht, greift dann natürlich auch in die Freiheit anderer ein. Also plötzlich rücke ich auf eine Seite, die ich nicht mehr benennen darf. Ich darf mich nicht mehr als Frau benennen, sonst bin ich jetzt plötzlich in der Beleidigung. Wir bleiben aber mal beim Grundproblem. Das heißt, dass in dieser Freiheit der Selbstentscheidung, das ist alles spätmodern, die Person ganz deutlich vom Leib getrennt wird. Auch das war übrigens eine direkte Aussage und wir werden uns gleich damit, ich muss ja eine Lösung noch vorlegen, aber wir werden das nochmal behandeln, nochmal bitte halt, festhalten. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte, auch der europäischen Denkgeschichte, getrennt zwischen der Person, die sich selber entwirft oder selber definiert, eine Trennung zwischen Person und Natur. Meine Natur sagt mir das nicht mehr. Und was sie mir sagt, interessiert mich nicht. Das ist nicht Interesse kann zwei Möglichkeiten annehmen. Es kann einfach nur heißen, dass ich mich anders benenne. Also das wäre in der heutigen Sprachform ein Transgender. Damit ziehe ich mich anders an. Ich nehme eine andere Frisur an. Es ist auch gleichgültig wie ja. Aber ich greife nicht in mich hinein. Ich verlange nur von den anderen, dass sie mich anders akzeptieren. Aber es kann auch transsexuell sein, dann geht es in die Operation. Damit verändere ich dann auch den Körper. Als Transgender verändere ich den Körper noch nicht, aber transsexuell heißt dann schon, dass ich operativ hineingreife. Ja, das ist jetzt ein Einstieg, den haben Sie vielleicht nicht erwartet, aber wir wollen damit mal das Thema Freiheit festmachen, und zwar wirklich an einem Punkt, der, glaube ich, heute wirklich zur Diskussion ansteht. Ist Freiheit die Freiheit des je Einzelnen, der sich selbst definiert, dabei aber nicht mehr in Anspruch nimmt, also von seiner Natur, von seinem Körper her, in einer Weise vorbestimmt zu sein, sondern irgendetwas anderes verlangt. Also auf jeden Fall, meine Personalität ist nicht mit meinem Körper identisch. Oder müssen wir, oder wie können wir, das sind jetzt Argumente, Wie können wir Freiheit bestimmen, sodass sie nicht notwendig gegen, weder gegen das Phänomen ist, also ich schaue ja immer noch aus wie eine Frau, auch wenn ich keine sein will, oder auch gegen dasjenige, was die anderen an Erfahrung an mir machen, ja, die muss ja grundsätzlich erstmal durchgestrichen werden, damit man jemanden überhaupt mal anders behandelt. Oder die letzte Möglichkeit, wir achten überhaupt nicht mehr drauf, ob jemand mich akzeptiert oder nicht. Oder jede, also dann zerfällt natürlich auch auf lange Sicht das Zusammenleben in je einzelne Figuren, die halt irgendeine Form von Leben führen. Wir werden verklammert durch eine Form von Recht, natürlich Gleichberechtigung, aber wir werden nicht mehr verklammert durch eine gemeinsame Kultur von Frau sein und Mann sein. Ja? Sonst, wir rücken in die Kultur des je Einzelnen. Habe ich Sie jetzt genügend erschreckt? Ja, das ist in Wien aber nicht anders als in Frankfurt, erlaube ich mir zu sagen. Ich kenne Wien ein bisschen schlechter. Ich fasse das zusammen in vier Punkte und die möchte man der Reihe nach beantworten. Erstens, nochmal, können Natur und Person wirklich getrennt werden? Darauf braucht man eine Antwort. Kann ich, Person ist, wir kommen gleich aufs Christentum, weil das Christentum die Person sehr stark gemacht hat. Ich kann das ein bisschen vorwegnehmen. Das Christentum hat uns gelehrt, fast als einzige Religion, dass es tatsächlich ein Ich gibt, eine Ich-Werdung. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Die Freiheit im Christentum ist schon die Freiheit des Einzelnen. Ja? Also nicht nur die Freiheit der Gesamtgruppe, sondern Paulus hat die Freiheit des Einzelnen auch in einer unglaublichen Weise hervorgebracht und thematisiert. Also wir bewegen uns nicht in einem antichristlichen Raum erstmal. Ja? Aber trotzdem müssen wir sehen, wie wir das jetzt zusammenbringen. Kommt gleich drauf. Aber die vier Fragen halten wir fest, können wir Person und Natur trennen? Große Fragezeichen. Kann ich meinen Körper von mir so abschieben, dass ich letzten Endes einen freien Entwurf für mich mache? Zweiter Gedanke, der auch sehr stark behandelt worden ist, wenn ich jetzt in sexuelle Handlungen gehe, wurde ja nicht mehr gefordert, eine bestimmte Form von komplementärer Geschlechtlichkeit Mann-Frau, sondern es gibt ja andere Formen. Und zwar nicht nur mit einem gegenüber, sondern auch vielleicht mit zwei, drei, das ist auch nicht alles noch nicht definiert. Und die einzige Forderung, die gestellt wurde, man darf dann eigentlich an einen anderen nur hinzutreten, also sozusagen im Sinne einer freien Begegnung zwischen zwei freien Menschen, wenn man mit dem anderen aushandelt, was geschehen soll. Die berühmte Augenhöhe. Treffe auf jemand anderen und jetzt trage ich mich dem an, aber das tue ich natürlich nicht gewalttätig, das ist ja alles nicht mehr das Thema, sondern die Frage, wie handle ich das aus, was will ich von ihm, was will er von mir und irgendwie kommen wir dann klar. So. Dritter Punkt, das ist jetzt die ethische Folgerung, ich muss mit jedem, mit dem ich zu tun habe, aushandeln, wie ich zu ihm stehe, also ja, sexuell aushandeln. Dritter Punkt, das Urteil des Gewissens, jetzt wird es sehr scharf. Urteil des Gewissens ist eben frei und da ist es auch sehr weit mittlerweile, sehr weit gegangen. Der Augenblick, wo ich weiß, was ich tue und bedacht habe, was ich tue, ist das von Gott akzeptiert. Also Gott akzeptiert meine freie Gewissensentscheidung. Punkt. Ich kommentiere es mal nicht. Noch nicht. Verstehen Sie, das wird alles hart. Also bis man da mal... Auch hier muss man jetzt eine Argumentation entwickeln, nicht nur einfach sagen, also komisch oder furchtbar, das geht ja gar nicht, sondern was stimmt da dran und was stimmt auch nicht da dran. Ist das freie Gewissen frei? Auch das ist ein Erbe des Christentums. Wir wissen, dass Thomas von Aquin gesagt hat, auch das irrige Gewissen verpflichtet. Der Augenblick, wo ich eine Gewissensentscheidung getroffen habe, weil ich habe wirklich nachgedacht, habe mich wirklich damit beschäftigt, und ich komme zu diesem Urteil und Thomas würde sagen, selbst wenn es irrig ist, aber es verpflichtet, weil ich tatsächlich meine Kraft eingesetzt habe, um hier Klärung zu finden. Mag sein, dass die Klärung falsch ist, aber ich bin jetzt zunächst mal an mein Gewissen auch gebunden. Vielleicht für viele auch überraschend, die alte Theorie der Kirche von der Mündigkeit des Christen, die ist nicht im 20. Jahrhundert erfunden. Das ist schon Thomas von Aquin. Es gibt etwas in uns, das können die anderen nicht wirklich beurteilen. Das kann Gott beurteilen, aber wenn ich zu einem Standpunkt komme, den ich frei eingenommen habe, nicht gezwungen, dann ist das zunächst mal ein Standpunkt, den ich vertreten kann. Also nochmal, das Urteil des Gewissens, kann Gott dann noch etwas dagegen sagen, wenn ich das tue? muss ich Gott überhaupt ins Spiel bringen? Also ich prüfe. Ich prüfe mich und komme zu einer bestimmten Entscheidung. Und der vierte Punkt, jetzt sind wir bei dem Thema, menschliche Freiheit wird unbedingt gedacht. Unbedingt gedacht. Unser Thema hatten wir ja die Freiheit von. Ne? Die erste Frage, wovon bin ich frei? Und das ist jetzt die absolute Freiheit, wovon bin ich frei? Ich bin frei vom Urteil der anderen erstmal. Ich bin frei von einem Urteil, das bisher kulturell gegolten hat. Ich bin frei von etwas, was mich einzwängt. Ich kann das alles erstmal in der Spätmoderne in Frage stellen. Und die Freiheit für würde auf dieser Ebene beantwortet, ich bin frei für dasjenige, was mir einleuchtet. Also was ich jetzt als gut erkannt habe, das kann ich jetzt realisieren. Ja, gehen wir mal jetzt weiter. Was sagt man zu dem? Ich bin 2 Jahre in diesen Gremien gesessen und es ist schwer. Es ist schwer, deswegen, weil es nicht nur dumm ist. Das sind viele Dinge, die tatsächlich aus der christlichen Tradition kommen und man muss eine Sprache finden, dass man das überhaupt erstmal wieder entfaltet und man muss auch schauen, dass man aus den eigentlichen Problemen lernt. Und wir sind ja natürlich nicht mehr jetzt nur im 19. Jahrhundert, ja. Wir leben in einer Lebenswelt, in der ja vieles, vieles, vieles denkbar ist, auch technisch machbar. Wir hätten nie eine solche Geschlechterproblematik, wenn wir nicht technisch, medizinisch darin unterstützt würden. Die Dynamik wird ja beschleunigt dadurch, dass wir hormonelle Umstellungen machen können, medizinische Operationen durchführen. Ja, wenn das nicht wäre, wäre es ja ein reines Gedankengebäude. Gut, jetzt gehen wir mal ins Christentum. Was ist Freiheit von und was ist Freiheit für? Und jetzt sind wir bei der Position, das ist eigentlich schon die letzte, mit der ich das zusammenführen will. Das muss jetzt gut gehen, sonst gelingt es auch nicht. Wir sprechen von der Freiheit im Christentum und zwar als einer ganz klaren und tiefen Erfahrung, die im Umfeld Christi gemacht worden ist. Das Neue Testament hat einen Freiheitsbegriff, den es im Alten noch nicht gibt. Das ist jetzt wirklich etwas, was Christus mitentwickelt, also Jesus mitgebracht hat. In den Worten Jesu und besonders dann, wenn es Paulus auslegt, wir werden uns Paulus anschauen, bricht der Gedanke der unveräußerlichen Freiheit des Einzelnen durch. Nochmal, Israel ist als Volk frei, wenn es sich an die 10 Gebote hält, dann ist es im Raum der Freiheit als Volk. Wenn nötig, aber im Christentum schon die Tatsache, dass Jesus von den Pharisäern verurteilt wird, das heißt also von der Ordnungsmacht, kommt ja ein Konflikt zutage. Das heißt, dass die Wahrheit nicht zwingend an die gemeinsame Ordnung gebunden ist. Und Jesus steht für die Wahrheit. Die Wahrheit muss nicht zwingend gegen die Ordnung gehen, aber in diesem Fall hat die Ordnung versagt. Und Jesus, der sich selbst als Wahrheit darstellt, wird offenbar von den Behörden seines Volkes, die für die mosaischen Gesetze stehen, verurteilt. Das heißt, da stimmt etwas nicht. Unveräußerlich die Freiheit, die Tora. Die Pharisäer berufen sich auf die Tora und nicht zu Unrecht. Worauf sollen sie sich sonst berufen? In diesem Punkt ist jetzt etwas geschehen und das schauen wir uns mit Paulus an. Und ich glaube, verstehen Sie, es ist schon ein bisschen anstrengend jetzt. Nein, vielleicht ist es gar nicht anstrengend, es ist sogar schön, wenn wir mal reingehen. Wir müssen in der Antwort auf diese sehr späten Fragen, sehr spätmodernen Fragen, tatsächlich tief, tief wieder in die Botschaft Jesu hineinlangen. Was passiert hier? Paulus hat diese Freiheit ausgelegt, immer wieder. Das ist ein ganz zentrales Wort, heißt auch immer wieder Eleutheria bei ihm. In der Ordnung des Geistes gilt die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, das ist Römer 8. Immer wieder toll zu lesen. Hier gilt ganz vieles gar nicht mehr, hier gilt plötzlich Freiheit. Was ist Freiheit? Und zwar bleiben wir gleich bei dem Begriff der Person. Person ist ein Ausdruck, das heißt nicht Mensch, das heißt auch nicht Mann oder Frau. Person ist ein übergreifender Begriff. Wird von dem Christentum übrigens in die Kultur eingeführt und Person trägt an sich bereits den Gedanken des Selbststandes und der Würde. Ja? Also etwas, was ich gar nicht beweisen muss, sondern was mir von Geburt aus als Mensch schon zukommt. Selbststand, das ist nicht faktisch der Fall, die Kinder sind noch nicht selbstständig, aber sie wachsen hinein in den Selbststand. Und Würde heißt, es darf mir keiner schaden. Und Person ist der Inbegriff, das ist jetzt außerhalb auch des Geschlechtes formuliert, Inbegriff noch einmal dieses Selbstseins, das in sich Anspruch hat auf Anerkennung. Die anderen dürfen mir das nicht wegnehmen. Auch wenn ich geisteskrank bin, selbst wenn ich körperlich versehrt wäre, ich bin immer Person, ohne dass mir andere jetzt wirklich schaden dürfen. Sagen wir es mal nur so eingrenzend. Paulus sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, Galater. Schreibt das übrigens, Galater sind keine Juden. Er schreibt es auch an die Heiden. Ihr seid zur Freiheit berufen, Galater 3, Galater 5. In diesem Sinne ist nun dieses Öffnen auf den Einzelnen und seine Würde, angeborene Würde, verbunden, und das müssen wir jetzt ins Spiel bringen, dass alle, die dazu berufen sind, jetzt wiederum ein Volk bilden. Achtet mal drauf, jetzt gehen wir schon raus, also gerade in dieser tollen Konzeption, die vorher nicht da ist. Wir kennen keine Religion, die so intensiv auf der Würde des Einzelnen besteht. Immer ist man irgendwo blutsmäßig eingebunden, sippenmäßig verpflichtet und so fort. Also bei Paulus in der Nachfolge Christi tritt das aber sehr durch. Und jetzt kommt aber etwas, dass die Freien zusammen wieder ein Volk von Freien bilden. Jetzt haben wir also zwei Komponenten. Jetzt haben wir wieder zwei Momente. Ich bin frei von, nochmal, von der Beeinträchtigung durch andere. Aber ich bin frei auch für die anderen, die auch wieder frei sind. Also ich trete nicht raus aus der Beziehung. Das ist jetzt was Interessantes. Wer ist dieses Gottesvolk von Freien? Ich setze nochmal ein mit dem Argument, das Thomas von Aquin hat, der sich daraus ableitet. Hören Sie mal genau zu, das ist ein unglaublicher Satz. Wirklich ein unglaublicher Satz. Kommentar zum Johannesevangelium. Thomas sagt folgendermaßen: Wer das Böse meidet wegen der Gebote des Herrn, ist nicht frei. Wer das Böse meidet, weil es böse ist, ist frei. Er handelt aus sich selbst. Da haben wir das. Ich habe das eingesehen und jetzt tue ich das nicht. Jetzt kommt noch ein toller Satz: Der Freie ist die Ursache seiner selbst. 13. Jahrhundert. Liber est causa sui. Das heißt, ich handle jetzt nicht nur unter Zwang, weil irgendjemand mir gesagt hat, dass ich das nicht tun darf. Das ist alles ist auch okay, da bin ich auf der sicheren Seite. Ich muss aber verstanden haben, warum es verboten ist. Ich muss es wirklich begriffen haben und jetzt tue ich es aus mir. Und jetzt ist nicht mehr das Diktat, unter dem ich stehe, sondern ich tue das Gute aus Freiheit. So. Und ich meide das Böse auch aus Freiheit. Augustinus hat schon was Ähnliches gesagt. Er sagt, liebe und dann tu, was du willst. Das ist jetzt natürlich schon fast an unserem Schlagertext. Kann denn Liebe Sünde sein? Aber die Liebe bedeutet jetzt, in die richtige Beziehung treten zum anderen. Und was ist richtige Beziehung? Was heißt es, dass ich meine Freiheit an der Freiheit des anderen jetzt prüfe? Und das nennt Augustinus jetzt die Liebe, und das muss ich tun, und dann kann ich auch wirklich tun. Thomas bezieht Freiheit auf Einsicht, ich muss verstanden haben, worum es geht. Augustinus bezieht Freiheit auf die richtige Beziehung, ich muss die Beziehung herstellen. Also, und jetzt fragen wir, wie Paulus das realisiert. Und jetzt achten Sie mal drauf, jetzt haben wir nicht nur die Freiheit des Einzelnen, die bleibt unverbrüchlich. Das ist wirklich ein großes Erbe des Christentums. Aber jetzt brauchen wir nochmal Paulus, um zu fragen, wie sieht die Gruppe der Freien aus? Gibt es jetzt nochmal eine Gemeinschaft der Freien? Und jetzt ist noch die Frage, bin ich nicht nur frei vom Diktat aller möglichen anderen Dinge, sondern bin ich jetzt frei für, sind die anderen auch frei? Bilden wir jetzt eine Gruppe, vielleicht ein Volk? Es kommt schon der tolle Gedanke, dass wir gemeinsam eine Freiheit leben. Also nicht nur ich für mich. Wie kann ich jetzt meine Einzelheit verbinden mit der Freiheit vieler anderer? Kann das überhaupt klappen, dass wir alle frei sind und jeder nicht nur tut, was er mag, sondern Freiheit sich gegenseitig abstimmt? Das ist die große Frage. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Was macht Paulus? Paulus hat die 10 Gebote des Mose als einen Bund bezeichnet. Das sind ja auch der Bund des Befehls. Hier sind Befehle ausgegeben. Nochmal, das sind einfach die Leitplanken aufgestellt. Paulus stellt demgegenüber den Bund des Glaubens. Auch Glaube ist ein Rechtsbegriff. Glaube heißt Vertrauen, Hingabe. Auch im heutigen Recht haben wir sowas wie auf Treu und Glauben. Das ist auch ein Rechtsgrundsatz. Das kann ich nicht beweisen, aber was ist jetzt Glaube? Was ist Vertrauen, was ist Hingabe, was ist Zuwendung? Auf jeden Fall erstmal nicht mehr sollen. Und jetzt formulieren wir nochmal ganz genau, was fällt jetzt weg und was kommt jetzt hinzu in diese neue Freiheit. Paulus sagt, dass in der Erfahrung Christi etwas wegfällt, was bisher gegolten hat. Also wir gehen jetzt weg von, erstmal wird was durchgestrichen und dann beginnt aber mit der neuen Freiheit eine neue Ordnung. Jetzt klingt Ordnung schon wieder nach Gesetz. Wir müssen in der Ordnung was mithören, was heißt Zustimmung. Richtig, so ist es, wir halten uns dran. Ja? Also im Sinne von Einsicht. Aber was fällt jetzt erstmal weg, wenn die Freiheit Christi durchbricht? Es fällt folgendermaßen weg, es wird etwas gesprengt. Wir haben die Freiheit vom römischen Recht, also einfach mal ganz geschichtlich gesehen vom römischen Recht. Und Rom ist ja die Fortsetzung des alten Babylon. Was bedeutet das? Es gibt nicht mehr eine kaiserliche Sakralität als oberste Richtschnur, die für ein Volk verbindlich ist. Dem Kaiser wird nicht mehr geopfert. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Damit hat sich das junge Christentum wirklich voll aus der politischen Ordnung erstmal rausgestellt. Ja? Es gibt kein Oberhaupt, dem wir absolut verpflichtet sind. Das ist bis heute übrigens wichtig. Christentum ist nicht einfach in den Staat eingepasst. Das hat man in totalitären Staaten sehr schnell verstanden, weil man das Christentum immer unterdrückt hat. In jeder totalitären Diktatur wird das Christentum unterdrückt, weil es nicht einfach nur sozusagen in die Gesetze des Staates eingepasst werden kann. Es gab nach der Wende eine reizende Anekdote, ein Journalist fuhr über die Grenze nach Ungarn. Ungarn war das erste Land, das einigermaßen die Grenzen aufgemacht hat. Er wurde noch angehalten von der alten Grenzpolizei. Und die Frage hieß so, und die wurde später in der Neuen Zürcher als Titel veröffentlicht: Was haben Sie denn dabei? Waffen? Bibeln? Fragezeichen. Also Waffen und Bibel war dasselbe. Irgendwie Umsturzmaterial. Also man musste die Waffen abgeben, die Bibel aber auch gleich dazu. Da haben Sie das Moment. Die totalitären Systeme wittern, das wird nicht so genau gesagt, die wittern aber, dass im Biblischen etwas ein Widerspenstiges ist. Also in Rom, der Kaiser wird nicht anerkannt, man opfert ihm nicht mehr, ist auch nicht mehr der Gott. Die herrscherliche und herrliche Göttlichkeit eines obersten Hauptes in der Politik wird nicht anerkannt. Das räumt Paulus auch schon ab. Die Freiheit von einer kaiserlichen Sakralität, also ich rede jetzt hier in Wien, es ist ein bisschen riskant. Okay, zweiter Punkt, die Freiheit vom jüdischen Gesetz. Auch das räumt Paulus ab. Das hat ihm wehgetan. Paulus ist von der Erziehung her Jude. Aber Paulus, erstaunlicherweise, räumt die Tora ab. Das macht bis heute Ärger. Ich habe Pinkas Lapide noch gekannt, der also den jüdischen Theologen in München, der viele Vorträge gehalten hat. Paulus war für ihn, ehrlich gesagt, immer ein Punkt, an dem er ausgehakt ist. Das fand er sehr unmöglich. Und zwar warum? Weil Paulus die Tora wirklich absetzt. Tut mir leid, dass ich das so sage. Warum? Weil das jüdische Gesetz die Außerweltheit weniger Tausender festhält aufgrund des Blutes. Und Paulus streicht das Blut durch. Ich habe auch Freiheit von der Sippe. Ja, das sind auch tolle Dinge. Ich habe nicht nur Freiheit von einer politischen Macht, ich habe auch Freiheit von der Sippe. Die Sippe bindet mich nicht als Sippe. Ich muss nicht einem bestimmten Stamm zugehören. Dritter Punkt, ich gehöre nicht einer bestimmten Kultur an, auch bei Paulus. Ich bin nicht Grieche. Ich muss nicht in die elitäre Kultur der Griechen eintauchen, um Christ zu werden. Es gilt nicht Jude und nicht Grieche. Und Griechenland war die führende Kultur. Und deswegen sind die Schuster und die Walker und die Dienstboten und die frühe Christenheit ist relativ im Subterrain. Ja? Oder bei Ihnen heißt es da, wie heißen diese Zwischengeschosse da? Also die Dienstboten. Das wissen wir deswegen so gut, weil es einen römischen Autor gibt, nämlich Celsus, 2. Jahrhundert. Der wurde von Rom aus beauftragt, mal die neue Sekte zu beobachten, was die denn so treiben. Und Celsus, ein berühmter Bericht nach Rom, hat gesagt, um die braucht ihr euch nicht kümmern, die sind alle die sozial Abgehängten. Er spricht von den Walkern, den Schustern, die Frauen sind dabei. Okay, kann man alles vergessen. Hat sich sehr getäuscht. Also nicht die elitäre Kultur dreht hier was um, sondern jetzt sind es tatsächlich, es ist eine Unterschicht, die nicht griechisch, vielleicht kann sie nicht mal gut griechisch, ja. Also die auch nicht sprachgewandt ist, die schlicht und einfach nur eine Botschaft gehört hat. Und der vierte Punkt, nochmal interessant, auch bei Paulus, wir sind frei von der Welt. auch von der Macht des Faktischen. Wir sind frei, jetzt kommt auch ein schöner Gedanke, der zieht sich durch die ganze Freiheitsgeschichte, auch frei vom persönlichen Begehren. Also was ich persönlich begehre, natürlich meine Triebhaftigkeit, ich brauche Essen, Trinken, Geschlechtlichkeit, Schlafen und so fort. Das ist alles noch da, aber es ist nicht das, was mich bestimmt. Und ich muss es auch nicht beständig erfüllen, das kann ich alles, ist alles zweitrangig, das lasse ich alles nochmal liegen. Freiheit von. So, und jetzt gibt es die Freiheit zu. Jetzt muss ich was an die Stelle setzen. Und jetzt sind wir ziemlich genau bei dem, was wir heute ins Argument bringen müssen. Man muss diesen Ruf der Freiheit erstmal hören. Man muss mal hören, wer Jesus ist. Man muss einen Ruf von ihm erhalten. Das ist das sogenannte Christusereignis. Der Ruf heißt Klesis. Und alle, die den Ruf hören, gehören zur Klesis. Und das heißt zur Ekklesia. Die Ekklesia ist die Gemeinschaft derer, die den Ruf hören. Und welchen Ruf hören sie? Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Der Ruf ohne Nachweis einer Abstammung, einer hochzivilisierten Rechtsform wie Rom, einer hochzivilisierten Politik, nochmal wie Rom oder Babylon, einer hochzivilisierten Kultur wie Griechenland, alles nicht mehr. Das höre ich schon gar nicht mehr. Ich höre auch nicht mehr drauf. Ich höre aus Freude und aus Treue zum unmittelbaren Vorbild Jesu. Jetzt bin ich bei dem auch, was die evangelischen Räte angeht. Und das sind alles Räte, die nicht genau in das Programm passen. Das ist Armut im Sinne von Besitz, auch das macht frei. Keuschheit bitte nicht im Sinne eines nur jungfräulichen Lebens, obwohl das eine neue Lebensform ist, wirklich eine neue Lebensform. Aber das Wort keusch ist im Deutschen ein Lehnwort, kommt von conscious, uns gar nicht bewusst, ja. Im Englischen heißt es conscious, da hört man es schon ein bisschen deutlicher. Keusch leben heißt bewusst leben, nicht enthaltsam. Also enthaltsam ist, ich kann bewusst enthaltsam lesen, dann ist es auch keusch, ja. Aber keusch heißt, ich weiß, was ich tue und ich weiß, warum ich es tue und ich habe gute Gründe. Das ist großartig. Die Ehe macht ja auch, ist ja auch keusch, oder? Die Ehe ist doch nicht per se unkeusch, sondern Käse. Ja? Ich weiß, wen ich liebe und dann heirate ich ihn. Das ist keusch. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mich sozusagen freilasse, wo ich meine Triebe freilasse, bin ich nicht mehr keusch. Da bin ich Beute meiner Gefühle, aber ich weiß nicht, warum ich das tue, sondern es tut in mir. Ja? Also Nietzsche, der sehr gut weiß, wovon er spricht. Nach Sternen dürstet deine Seele, nach Sternen dürstet deine Seele. Aber auch deine wilden Hunde wollen in die Freiheit. Sie heulen vor Lust in ihrem Kerker, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Und man weiß, wovon er redet, ja? Also eigentlich wollen wir nach oben, aber unten heult es mächtig. So. Und in diesem Sinne ist keusch sein, die Hunde heulen nicht. Ich habe die Hunde in der Gewalt. Ich will wirklich nach Sternen und ich weiß, was ich will. Und ich lasse mich nicht von irgendwelchen Mächten dirigieren. So. Freude und Treue zu dem, was Christus gelebt hat. Und zwar direkt. Also jetzt nochmal Freiheit im Sinne des Verzichtes. Das klingt jetzt wieder negativ, aber sagen wir es positiv. Ich hänge nicht an den Gütern dieser Welt. Was ich tue, tue ich mit Willen und Wissen. Nicht als Beute meiner wilden Hunde, die auch was wollen. Genau das, was Jesus lebt, die Bewusstheit des Tuns. Ja? Und jetzt noch der Gehorsam. Wem gegenüber bin ich gehorsam? Das ist jetzt wieder Freiheit. Jetzt sind wir bitte bei der Freiheit zu. Die drei evangelischen Räte sind genau dieses Freiwerden für. Hören auf. Gehorsam ist bitte nicht gemeint der Kadavergehorsam. Der hat eine eigene Qualität, aber die interessiert es. Also das möchte ich nicht diskutieren. Sondern hören auf das, was wirklich ist. Hören auf das, was mich angeht, hören auf das, was wahr ist. Hören und zustimmen. Gehorsam ist nicht was Passives, wie alle drei Räte, die im Leben Christi verankert sind, nicht passiv sind. Passiv würde heißen, ich höre das oder das mache ich es halt, anders habe ich keine Chance. Es gibt ein anderes Wort zwischen aktiv und passiv. Ich habe das hier schon mal gesagt. Es gibt das schöne Wort pathisch. Das kommt von pathos. Pathos ist das Leiden und die Leidenschaft. Und pathisch heißt nicht, dass ich was aktiv von mir her durchdrücke, sondern ich nehme was entgegen, verstehe es und lebe es zustimmend. Pathisch heißt, ich tue das mit Leidenschaft oder ich erlebe es mit Leidenschaft. Es ist auch Schmerz dabei, aber es ist auch Klärung dabei. In diesem Sinne ist es nun nochmal, sage ich so, aus der Freude und aus der Treue zu Jesus heraus geht man in eine andere Lebensform. Und das ist der Ruf, das ist die Klesis. Und die Ekklesia, also die Kirche Ekklesia, anders ausgesprochen, ist die Gemeinschaft derer, die das verstanden haben. Die kommen aus dieser unmittelbaren Freiwerdung. Nochmal nicht anhängen am Besitz, was nicht heißt, dass ich gar keinen habe, aber ich hänge nicht dran. Ich kann mir über Nacht genommen werden, ja, irgendwo auch gut. Ich lebe bewusst, ich lebe conscious, ich lebe keusch in dem Sinne, dass ich nicht irgendeine Beute meiner Emotionen bin. Und ich lebe auch vor allem in der Weise des Hörens auf die Wirklichkeit. In diesem Sinne habe ich eine Freiheit zu einer neuen Menschlichkeit. Das ist bei Paulus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Punkt. Solche Sätze. Das kommt wie so Pistolenschüsse. Ja, was ist denn das Neue? Der neue Mensch. Ein neuer Mensch. Ich habe nicht mehr zwingend hinter mir die Tora. Die kann mir immer helfen, ja, weil im Einzelnen kann ich diese Gebote sehr wohl auch nochmal lesen. Aber es ist nicht mehr das. Sagen wir mal so, die Tora ist geschrieben, das ist ein Gesetz. In Jesus habe ich eine Person. Ich habe was Unmittelbares. Natürlich kann ich sagen, ich sehe ihn auch nicht. Aber den Einwand stellen Sie mal einen Moment zurück. Ich habe eine Person, deren Leben mein Beispiel ist. Ich lese aus ihm als Buch. Und ich habe das Buch der Schöpfung, das haben wir immer noch. Wir haben das Buch der Bibel, aber wir haben vor allem das Buch des Lebens Jesu. Und danach gestalte ich es Freiheit. Ich lebe wie er. Bei Markus gibt es ja den sehr schönen Satz, wo Jesus seinen Jüngern sagt, man übersetzt das immer, folgt mir nach. Das ist so gestelztes Deutsch des 19. Jahrhunderts. Genau sagt er, komm hinter mich. Also er geht voran und ich gehe wirklich in der Spur. Ich gehe in der Spur, geh hinter mich. In diesem Sinne ist Jesus das Ereignis meines Daseins. Und das ist Klesis, das muss ich hören. Das muss ich hören. Das ist der Ruf, bei Paulus ist der Ort der Klesis, ist der Sturz vor Damaskus. Vor Damaskus hat es ihn umgeworfen. Dann braucht er, wie Sie wissen, 3 Tage, um wieder zu sehen, und dann braucht er 3 Jahre, um das, was er gesehen hat, nochmal ins Wort zu fassen. Das Wort heißt neu. Ich schaue nicht zurück. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und Paulus hat hier schon eine Freiheit, die erstaunt. Es ist die Freiheit von der Selbstsucht. Es ist auch die Freiheit von der bloßen Zuordnung zu anderen. Spielt immer alles, immer eine Rolle mit, aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist hinter ihm, Blick auf ihn, zu tun, was er getan hat. Okay, und jetzt sind wir aber da, und jetzt sind wir da, wo der synodale Weg, der mich wirklich extrem beschäftigt, ein Ende macht, und da sind wir nicht am Ende. Nämlich die Tatsache, dass es viele gibt, die den Ruf gehört haben und jetzt in derselben Weise versuchen, diese Freiheit zu leben. Und jetzt habe ich meine Nachfolge, mein Gehen in der Spur abzugleichen mit dem, wie die anderen gehen. Ich bin also nicht nur ich. Das ist das Problem der Spätmoderne. Spätmoderne heißt ich will. Ich soll ist verboten, sollen ist abgeschafft. Ich will. Und wie will ich? Ich komme nochmal auf das Begehren, die letzte Instanz, aus der heraus gelebt wird, also wirklich nachweislich, ist das Begehren. Da steht der Name von Michel Foucault, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, das spielt jetzt keine Rolle. Foucault, ein atheistischer Schriftsteller, Franzose, dessen Biografie jetzt langsam erst bekannt wird, wahrscheinlich pädophil. Foucault hat das Begehren als die einzige natürliche Qualität des Menschen übrig gelassen. Und ich folge meinem Begehren und dann folge ich mir. Und das ist genau das, was nicht der Fall ist. Das ist genau nicht, was die evangelischen Räte sind. Ich folge nicht meinem Begehren im Sinne dieses Unkontrollierten. Ja? Das sind diese Esmächte. Das ist dasjenige, was jetzt auch im Sexuellen so fast unüberwindlich scheint. Ja? Ein Getriebenwerden, ein Gezogenwerden, ein Überwältigtwerden von irgendeiner Form von Geschlechtlichkeit, die mich anzieht oder andere zieht mich an. Ja? Bei Paulus ist Begehren etwas, was ich gerade im Blick behalten muss. Ich muss sehen, wie ich mein Begehren im Blick auf ihn. Wie bewusst bin ich meines Begehrens? Wenn das Begehren zunächst mal unbewusst ist, Das Triebhafte ist immer auf der unbewussten Schiene. Und die Schwierigkeit, mit der jetzt die Ich-Werdung eingefordert wird, ich definiere, wer ich bin, spätmodern, ich gegen den Rest der Welt, ich gegen Moralvorschriften, ich lasse mir nicht mehr sagen. Ja? Der einzige Imperativ, den ich wirklich nur entdeckt habe, ist mein Begehren. Sollten Sie die Texte mal lesen, werden Sie es sehen. Ich bin sozusagen mit meinem Begehren, das ist das, was mich am Leben hält. Ja? Und das Begehren ist genau dasjenige, was nicht mehr frei ist. Begehren ist, ich bin aus einer Triebhaftigkeit heraus, versuche ich meine Wünsche, meine Triebe in diesem Sinne zu erfüllen. Das kann auch der Esstrieb sein, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht wirklich in meiner eigenen Personalität verankert habe, sondern das habe ich jetzt tatsächlich in meiner Animalität. Da bin ich triebhaft, da habe ich ein Begehren. Ich beantworte jetzt zum Schluss mal die Alternativen. Ich hatte vorher 4 Positionen aufgestellt, wie wir heute versuchen, das Ich soll zu vermeiden und nur noch Ich will. Und welche Antwort haben wir jetzt vom Christentum? Ich nehme alle 4 nochmal vor. Das heißt, reden wir von der Freiheit als Selbstbestimmung, auch im Sinne der Selbstumwandlung, der Nichtakzeptanz meines Geschlechtes zum Beispiel, der Nichtakzeptanz von Beziehungen, entweder zu diesem Geschlecht, zum anderen Geschlecht oder zu mehreren Personen. Also bei uns steht ja Sexualität auch völlig frei mittlerweile im Raum. Reicht es, wenn ich das mit dem Gegenüber abspreche? Immer schon die Frage, also vielleicht reicht es heute, aber vielleicht müsste ich es morgen wieder absprechen. Wer redet länger? Wer setzt sich letzten Endes durch? Also die Vorstellung auf Augenhöhe, ohnehin eigenartig, wenn ich Sexualität abspreche, verstehen Sie? Also das ist doch eine Form von Distanz, da muss ich doch vorher so eine Art Konferenz halten, oder wie? Also, verstehen Sie, wenn ich überhaupt erstmal klären muss, in welcher Art und mit wem ist dann schon klar im Gespräch. Aber wie vollziehe ich was, ja? Deshalb habe ich doch plötzlich eine Bremse drin in dem Ganzen, ohne dass ich nur weiß, ob das Gegenüber jetzt da auf derselben Ebene überhaupt in der Lage ist, zu antworten. Okay, das ist selber schon ein Problem. Bleiben wir da nochmal dabei. Ist Freiheit jetzt Selbstbestimmung, also bis in meine Natur hinein, ich kann mein Geschlecht wechseln, ich kann sexuell leben, wie ich will, kann Liebe Sünde sein und so fort. Oder, jetzt kommt die Freiheit. Die Freiheit des Paulus, Freiheit wofür? Oder ist Freiheit eine Initiativkraft, eine Initiative in mir? Und zwar im Sinne, dass ich will, meinem Schöpfer, meinem Erlöser, also Christus als demjenigen, der mein Schöpfer und gleichzeitig mein Löser meiner Probleme ist, in einem unmittelbaren Sinne zu folgen. So unmittelbar, wie ich es verstanden habe. Jetzt bin ich ja noch auf der Ebene des Individuellen. Ja? Also jetzt bin ich in der Frage. Wie kann ich meine, also Initiativkraft heißt, ich bin mit einem bestimmten Bonus ausgestattet. Bonus heißt immer, ich habe schon einen Leib, ich habe ja schon ein Geschlecht, ich muss ja nicht erfinden. Gibt es die Annahme meiner selbst, weil sie mir als Gabe gegeben ist? Oder ist mein Leib meine Hinderung, mein Feind, mein Widerstand? Oder muss ich lernen, meinen Leib als Gabe eines Gebers zu sehen? Die Annahme seiner selbst, Guardini. Es ist ein Lernvorgang, der in der Pubertät auch schwierig ist. Es gibt es Irritationen. Ja? Und die große Schwierigkeit, die wir heute haben, dass gerade Mädchen diese Frage stellen. Ja, wir wissen, das ist völlig unproportional, dass Mädchen ihr Geschlecht ändern wollen. Völlig unproportional. Früher waren es mehr Jungen, die Mädchen werden wollten, jetzt sind es 80% Mädchen, die glauben, dass sie im falschen Körper wohnen. Da ist ja was falsch gelaufen, ja? Es ist grundsätzlich was falsch gelaufen. Okay, also, nochmal, es gibt in mir eine Initiativkraft, es gibt in mir Potenzen, aber nicht die ich mache, auch nicht die ich herstelle, sondern etwas, was in mir schon wirkt. Mein Leib ist schon Vorgabe und jetzt die Antwort darauf, es gibt nicht Freiheit ohne meine Natur. Ich bin nicht einfach Natur, selbstverständlich nicht. Aber ich habe eine Naturvorgabe und meine Personalität kann nur mit meiner Natur gelebt werden. Ich will noch nichts dazu sagen, was Menschen, die mit ihrer Natur nicht einstimmen, an Leiden durchmachen. Das verbietet sich, das ist eine andere Frage. Was ist da passiert? Was ist da geschehen? Warum können sie sich nicht annehmen? Ja, das sind Fragen, in denen man Hilfestellung braucht. Aber zu sagen, wir haben einfach gar keine Natur und Freiheit, heißt das irgendwie zu behandeln, heißt dieses Unglück verstärken. Also der eigene Leib gehört, der eigene Leib, meine eigene Natur gehört zu meiner Person. Und Freiheit bedeutet, das auch anzunehmen, positiv, conscious, bewusst. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Aushandlung jeweils mit dem anderen, wie ich mit ihm geschlechtlich umgehe. Da trifft ein Einsamer auf einen Einsamen. Das heißt, der Leib sagt nichts mehr. Jetzt muss ich nochmal bei der Leiblichkeit bleiben. Im Augenblick, wo ich in der Sexualität in der Verhandlung bin, also was und wie gehe ich jetzt mit dir geschlechtlich um, bedeutet, dass mein Leib zunächst mal offensichtlich keine Aussage mehr macht. Ja? Also von der Leiblichkeit her wäre Sexualität ja auch irgendwo klar. Entschuldigung, ich will das jetzt nicht vertiefen, oder? Also ein Mann trifft auf eine Frau und vice versa. Also so viel muss ich jetzt, also beide lieben sich, da muss ich nicht so viel ausmachen. Okay, ich muss auch noch, aber jetzt will ich das jetzt nicht im Einzelnen machen. Ja? Aber der Augenblick, wo ich auf einen Leib treffe, der dafür nicht in diesem präzisen Sinne gebaut ist, da beginnt das Aushandeln. Was tue ich mit dir? Und das bedeutet natürlich, das ist eine Freiheit auch mal von meiner schon Beschriftung. Ich trage einen Leib, den ich jetzt nicht mehr, oder der andere hat einen Leib, den ich aber in seiner Art nicht, also muss ich mit ihm jetzt ins Gespräch kommen. Ich nehme ihn nicht mehr so, wie er ist. Ich versuche ihn umzumodeln. Ich muss mit dem anderen eine Vereinbarung treffen, dass es überhaupt irgendwie geht. Ich bin also raus in diesem Sinne aus der eigentlichen Leiblichkeit. Ich bin einmal als ob, man kann alles nachstellen. Und das Schwierige, das trifft auch nochmal zu, auch wenn ich fruchtbar sein will und nicht über diese naturhaft komplementäre Fruchtbarkeit von Mann und Frau gehe, kann ich das ersetzen. Und in diesem Sinne soziale Folgen, der Augenblick, wo ich die Freiheit von meiner Leiblichkeit nehme und alles erstmal wegnehme, muss ich das Ganze in einem technischen Ersatz tun. Ich muss Umwege machen über die Leihmutter, über Samenbanken. Es geht immer, weil es immer noch geht, weil immer noch die Schöpfung auf irgendeine Weise funktioniert. Aber noch einmal, wir sind dann in der technischen Nachstellung, im Nachbau von etwas. Und die ich nenne das nochmal eine Vereinsamung meiner Entscheidungen. Ich entscheide jetzt für mich einen Schritt, oder zu zweit können wir es auch tun, einen Schritt, der aber wesentlich aus der Naturhaftigkeit meines Daseins hinausführen muss. Er muss hinausführen. Ich bin also jedenfalls sozusagen in der Durchsetzung gegen mich selber, muss ich mich beschäftigen. Wie schaffe ich es, etwas einzuholen, was ich natürlich nicht mehr kann? Tja, das heißt, das Gemeinsame, dass wir, in dem wir eigentlich leben, wird jetzt sehr fragwürdig. Wir haben keine gemeinsame Sprache des Geschlechtes mehr. Es ist noch ein Einwand, selbst gegen diese Vereinbarung, müssen wir auch mal überlegen. Wenn zwei gemeinsam das Falsche beschließen, ist es immer noch falsch. Es gibt ein berühmtes Beispiel, es ist sehr böse, es stammt von Spähmann, Robert Spähmann, der Philosoph. Es gab vor Jahren in Deutschland einen Fall, wirklich ein grässlicher Fall. Da wurde über Internet von einem Mann einen anderen Mann gesucht, der sich umbringen lassen, nein, der Internetbenutzer wollte jemanden umbringen, um seine Genitalien dann zu verspeisen. Und das war auf Augenhöhe nämlich ausgemacht. Er fand auch jemanden, Entschuldigung, dass ich sowas erzähle, aber er fand jemanden, der wurde auch umgebracht, und das Ganze war auch vertraglich geregelt. Der Mann war dann bass erstaunt, als er verhaftet wurde. Und Spemann hat den Fall mal untersucht, das war interessant, es gab ja gar kein Gesetz dagegen. Es gibt deswegen kein Gesetz gegen Kannibalismus, weil der eigentlich nicht vorkommen soll. Ja? Ich meine, ich kann ja sämtliche Dinge dieser Welt irgendwann noch mit Gesetz erfassen, aber wenn sie nicht vorkommen, brauche ich auch kein Gesetz dazu. Natürlich wurde er trotzdem verurteilt. Verstehen Sie, das war Vereinbarung und das war auf Augenhöhe und jeder war einverstanden und trotzdem stimmt es nicht. Verstehen Sie so? Das heißt, genau in diesem Punkt, ich kann mich nicht frei machen von der Schätzung und der Eigenart des anderen, der nicht einfach hin, selbst wenn er zustimmt, meine Beute wird. In der Verabredungsthematik steckt auch Überreden, Übertölpeln zum Teil, Übervorteilen. Und selbst wenn der andere zustimmt, muss es nicht stimmen. Was fehlt, ist das gemeinsame Dritte, nämlich die Frage, was ist gut? Damit bin ich beim dritten Punkt. Was ist das Gute? Das haben wir nicht diskutiert auf dem synodalen Weg. Ganz schwierig, ganz schwierig. Und zwar deswegen, weil was ist das Gute? Jeder findet was anderes gut. Ich will aber sagen, man kann es trotzdem diskutieren. Das Gute ist keine Fiktion. Wir fangen mal an mit, also gut heißt jetzt in diesem Sinne nicht, ich finde was gut, der andere findet es auch gut, das können wir es auch schon tun, das ist zu wenig. Das Gute muss eine objektive Klärung erhalten und es ist sachlich grundiert und das heißt jetzt, das Gute hat eine sachgerechte Grundlage. Und das können wir an etwas sehr gut zeigen. Platon sagt schon, wenn ich ein Messer benutze, Messer ist außerhalb einer moralischen Qualität, das Messer soll nur gut schneiden und das heißt, es schneidet gut, wenn es scharf ist. Und gut ist hier nicht eine moralische Qualität, sondern eine sachliche Qualität. Gut ist, wenn etwas seinem Wesen gemäß verwendet wird. Äpfel sind gut, wenn sie nicht faul sind. Nicht, weil sie dann moralisch prima sind, sondern gut heißt wesensgerecht. Gut heißt funktionsgerecht. Gut heißt sachgerecht. Verstehen Sie so? Also wir sind raus aus der moralischen Frage. In diesem Sinne gibt es eine Gutheit auch im Menschlichen und auch im Ethischen, wenn ich tue, was der Sache gerecht ist. Und jetzt bleiben wir nochmal dabei. Deswegen ist Gutsein auch dann eben sachgerecht, zum Beispiel gerade in der Sexualität, wenn hier zwei Menschen aufeinandertreffen, deren Organe auch aufeinander abgestimmt sind. In diesem Sinne sachgerecht, verstehen Sie so? Ich bin nochmal raus aus der Frage, will ich jetzt auch gar nicht klären, ob sich nicht Menschen anders lieben können. Aber die Frage bleibt erhalten, wenn der Leib dafür nicht geschaffen ist, bleibt immer ein Fragezeichen. Aber innerhalb der Beziehung zwischen Mann und Frau ist zunächst mal sachgerecht, dass sie vom Leib her aufeinander passen. Die Seele muss noch nicht passen, das ist eine eigene Prüfung. Aber der Vorgang als solcher ist erstmal dem Wesen von Mann und Frau als solchen gerecht. Nochmal gut. Gut ist werthaft im Sinne, dass er das ausdrückt, was sein soll. Und was auch gelingt, wenn es gelingt, ja? wenn es wirklich richtig durchgeführt wird. Nochmal, gut bitte nicht im Sinne von moralisch, sondern sachentsprechend. Und das wird bei anderen Arten von Lieben schwierig. Ich möchte hier auch eines moralischen Urteils enthalten. Aber der Begriff des Guten ist nicht was Freischwebendes, das ich irgendwie organisieren kann. Liebe kann sehr böse sein, wenn sie den anderen in seinem Leib verletzt. Sehr böse. Oder auf Dauer Schaden zufügt. Dann ist sie böse nicht im moralischen Sinne, sie ist böse im Sinne des nicht sachlich Angemessenen. Das ist genau der Punkt. Und vierter Punkt, gibt es eine Freiheit gegen Gott? Damit bin ich am Ende. Das habe ich schon gesagt, dass die eigentliche Freiheit, die hier beansprucht wird, eine ist, wo mein eigenes Gewissen mir sagt, und ich habe das auch für mich durchdacht, und jetzt bin ich autonom, also selbstgesetzgebend. Und in diesem Sinne gibt es hier eine ursprungslose Freiheit. Also die besteht mit mir, die ist mit mir ausgeprägt und ich habe die auch selber formuliert, zur Darstellung gebracht und Gott wird davor Halt machen. Stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Jetzt kommt die Ekklesia. Jetzt kommt genau das, was Paulus herausgearbeitet hat. Dass dasjenige, dass alle die, die den Ruf gehört haben, den Ruf Christi in diese unmittelbare Nachfolge, wir sind alle Nachfolger, wir sind alle diejenigen, die in seinen Spuren gehen sollen zumindest. In gewissem Sinne tun wir es ja auch. Heißt, dass wir nicht aus einer ursprungslosen Freiheit kommen, sondern aus einer gegebenen. Wir leben nicht in einer absoluten Freiheit, wir leben in einer relativen Freiheit. Relativ heißt bezogen auf. Statt relativ können Sie sagen relational. Meine Freiheit ist mir durch die Nachfolge Jesu gegeben. Sie ist mir schon in der Schöpfung gegeben und sie ist mir jetzt auch in der Lösung nochmal gegeben und die Freiheit besteht zu tun, was er tut. Und zwar nicht, weil es soll, sondern weil es schön ist. Ich habe es verstanden. Andere haben es auch verstanden. Es gibt eine Riesengruppe, die es auch verstanden hat, die heißt Kirche. Und Kirche wird hier immer nochmal ausschließen, was wirklich nicht gut ist. Sie wird aber im Innersten freilassen, das muss sie tun, das tut sie auch, wie die Beziehung des Einzelnen auf den Weg Christi ist. Das schreibt sie nicht mehr vor. Sie schreibt nicht positiv vor, sie klammert aber weg, was gar nicht geht. Unter anderem das, was wir gerade auch diskutiert haben. Das heißt, wir bleiben in der Spur, die Jesus ist, das ist das, was die Ekklesia verbindet. Deswegen hat auch die Ekklesia Zonen, die nicht gut sind, die sie gemeinsam auch diskutiert und die sie gemeinsam ausscheidet. Aber die Freiheit der Kinder Gottes, meine Freiheit ist auch abzuklären an dem Freiheitsverständnis anderer Menschen, die Christus nachfolgen. Ja? Ich bin nicht nur mein eigener Richter. Es gibt viele, die das tun und ich habe mein Urteil mit den anderen abzugleichen. Das ist hilfreich. Ich bin nicht die Einzige auf der weiten Welt. Insofern ist die Ekklesia der Halt meiner Einzelheit. Ja? Und zu verdächtigen, dass die Kirche sozusagen nur noch knechtet, das ist auch so eine Erfindung, also dem muss man jetzt wirklich auch mal von Grund auf widersprechen. Die Ekklesia ist der Raum derer, die den Appell Christi verstanden haben. Das ist eine andere Definition. Die Freiheit der Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes stehen vor der Wirklichkeit Gottes. Und nochmal, ihre Freiheit ist nicht nur eine erkaufte, eine gestohlene, eine ertrotzte, eine gegen ihn versicherte, ja, das ist ja immer nur eine Gegenposition. Sage ich noch einen Satz, der auch von Thomas kommt, Thomas von Aquin. Der Freie ist so frei, dass er nur Freie um sich duldet. Gott ist so frei, dass er nur duldet, wenn wir ihm frei folgen. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist doch großartig. Ich weiß gar nicht, wie er das heute formulieren kann. Als Witz, leicht zur Entspannung, aber jetzt gleich auch Ende. Es gibt ein Kirchenlied, da steht das Gegenteil drin, deswegen erzähle ich es jetzt. Hier liegt vor deiner Majestät im Staub die Christenschar. Ich habe immer gesagt, das ist das mesopotamische Kirchenlied. Weil in Mesopotamien fällt man von den Göttern aufs Gesicht und frisst Staub und bleibt Staub und steht auch gar nicht mehr auf. Ne? Also vielleicht hat es auch nochmal einen anderen Sinn, aber ich singe es auch nicht mehr mit. Schöner ist der Gedanke, Gott ist so frei, dass er nur frei um sich duldet. Verstehen Sie? Und wir sind immer in dieser Krümmung, wir krümmen uns immer in uns selber. Je näher wir ihm kommen, desto deutlicher richten wir uns auf. Und das heißt nicht, dass wir dann gegen ihn sind. Wir stimmen immer mehr zu. Ich stimme meinem Leib zu. Ich stimme meiner Weiblichkeit zu, meiner Männlichkeit. Ich stimme meinem Dasein zu. Ich tue das, was mir schon eingeschrieben ist. Ja? Und ich trete in die Spuren Christi. Das ist das, was geht. Und das tue ich frei. Und dann werde ich plötzlich groß. Jetzt komme ich raus aus dieser Krümmung. Ja? Ich fresse nicht mehr Staub. Gehört zur Größe der Gnade, dass sie unsere Mitwirkung will. Es gehört zur Größe der Gnade, dass wir das wollen. Mein Kollege Splett hat so schön formuliert, wir sollen wollen. Und wenn nicht, dann setzt noch vor, dann werden wir mal müssen. Okay, wir sollen wollen. Wollen ist Freiheit. Ich will gerne, du bietest mir was an, verstehen Sie, wie beim Tennis. Ich spiele ja nicht solitär an die Wand und der Ball kommt mir. Ich spiele mit jemand, hin und her. Ja? Das ist nicht Gehorsam und Unterwerfung, das ist wirklich hin und her. Es ist hin und her flutendes Leben. Das heißt auch hören auf das, was kommt. Annehmen, zurückgeben. Also letzter Satz. Freiheit ist verankert. Freiheit ist nicht selbstmächtig. Freiheit ist nicht Widerstand gegen den Rest. Übrigens auch nicht Widerstand gegen mich selbst, das ist ja das Problem. Also wo ich mit mir selber nicht einig bin und hier mich jetzt gegen meine Leiblichkeit entscheide oder ich weiß nicht, gegen meine Eltern, ich kann mich gegen alles wehren, ja, vollständig, ja. Aber wenn ich rauskomme, das ist eine Bedrängung, das ist auch ein Unglück, wenn man so ist, heißt es, dass ich verankert bin im Dasein, so wie es mir gegeben ist. Ich verstehe mein Dasein als Gabe, aber auch nicht als gusseiserne Gabe, sondern ich realisiere die. Das, was ich am Anfang gesagt habe, Natur ist auch ein Werden. Ich bin schon, aber ich werde auch. Und ich werde im Blick, und das ist die Freiheit zu Christus. Das ist, was Paulus sagt. Wir gehen direkt in seinen Spuren. Wir leben auf hin, sagt Scheler. Ich lebe aus einer Bewegung. Ja? Ich stehe nicht bloß da und verteidige mich und schirme mich ab und handle aus, wer überhaupt in meine Aura kommen darf. Ich lebe auf hin, ich habe eine ganz andere Bewegung. Ich lebe auf dich hin. Freiheit ist, jetzt haben wir das schön, wofür ist Freiheit frei? Omnipotentia, sagt Anselm Canterbury, 11. Jahrhundert, es ist Allmacht, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Sub Deo. Ich kann alles, wenn ich es gleichzeitig mit Gott in Beziehung setze. Sub Deo. Und wir buchstabieren Freiheit als Omnipotentia, Punkt. Geht nicht. Freiheit ist etwas, was mir gegönnt ist. Nochmal, der freie Will, dass ich ihm folge. Der freie Will, noch einmal, frei von dem Anhängen an das Falsche, frei vom unbewussten Trieb, Conscius, frei im Hören auf das, was mir angeboten ist. Das ist Freiheit. Ich danke für Ihre Geduld.
Für Ihre Zeit, sich mit dieser Thematik auch so auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt heute in dieser Serie den vierten Vortrag. Jeder Vortrag vollkommen anders, obwohl ich bei der Wahl des Themas ein bisschen Bauchweh gehabt habe, dass sich nicht immer wieder was wiederholt. Sie haben uns einen Blickwinkel gezeigt, der mich sehr nachdenklich macht, der mir auch viele Seiten von Ihnen klar gemacht hat, die bis jetzt nicht in meinem Leben so durchdiskutiert worden sind, ich glaube auch in Ihrem Sinne. Ja, ich denke, ich habe für mich vorgenommen, ich muss mir das alles noch einmal anhören, damit es sich gut setzt. Es waren nicht so viele Informationen und so viele Beiträge von Ihnen. Da möchte ich Ihnen auch gleichzeitig sagen, wir haben jetzt eine neue Homepage ab nächster Woche, wo es auch wieder möglich ist, die Vorträge abzuhören. Ich bringe Ihnen nächste Woche ein Zettel mit, sodass ich mir denke, das, was mir heute nicht ganz klar war, kann ich dann noch einmal nachhören. Ihnen sage ich ein großes Danke für diesen riesengroßen Überblick, den Sie uns gegeben haben. Auch, dass Sie den synodalen Weg mit einbezogen haben, weil das, was Sie uns erzählt haben, steht nirgends. Also das ist für mich nicht so klar. Sie haben da so aus Ihrem Erfahrungsspektrum gesprochen und Sichtweisen näher gebracht, die, glaube ich, für viele von uns neu waren. Daher ein großes, großes Danke, und wir wollen Sie wieder, weil wir schon über das Wollen gesprochen haben. Danke sehr. Vielleicht für Ihnen auch noch Fragen geben. Besteht noch die Möglichkeit. Irene, bitte.
Das Gewissen hat ja angesprochen. Ich finde, das ist sehr zentral. Könnten Sie da noch ein paar ausführende Worte Gewissen pflegen?
Ja, natürlich. Das Gewissen ist keine naturwüchsige Sache. Ja? Wie alle Anlagen in uns hat das eine Basis. Auch Kinder haben schon ein schlechtes Gewissen oder ein gutes Gewissen. Aber es gehört natürlich in diesem Sinne, wie alle kulturellen Fähigkeiten, wie alle kulturellen Fähigkeiten auch gebildet, können wir das nennen, ja? Das gebildete Gewissen. Also es reicht nicht, dass ich für mich eine Sache durchdenke und dann, in der Regel kommen wir bei dieser Ego-Überlegung genau auf das raus, was wir eigentlich wollen. Das können wir dann hinterher nochmal rechtfertigen. Newman hat das mal gesagt, Newman, 19. Jahrhundert, England, hat gesagt, in der Regel sagt uns eine Situation zuerst, was wir eigentlich tun sollen, und bei der zweiten Überlegung kommen wir dann dahinter, dass wir es nicht tun können, und auf die Dauer siegt die Überlegung. Ja? Also es gibt schon sowas wie so einen Impuls, was man eigentlich tut, und dann kommt die Rationalisierung und langsam kommen wir dahin, dass wir das eigentlich gar nicht tun müssen. Das ist auch nur ein Beispiel. Ja? Also Gewissen ist schon ein Weckruf. Der Augenblick, wo ich das aber nur für mich durchhandle, wo ich es nochmal nicht auf die Ekklesia schaue, also nicht auf diejenigen, die auch so einen Ruf haben und auch schon, wir leben ja aus Beispielen, wir leben aus erfahrener Geschichte. Ja? Und immer der Augenblick, wo ich nur meinen eigenen Standpunkt so winzig einenge und dann sage, und jetzt, verstehen Sie, das Gewissen muss ich abgleichen, auch mit anderen Erfahrungen. Ich muss wirklich reingehen, auch in die andere Gruppe, in andere Erfahrungen, sonst komme ich nicht durch. Ist das okay?